SRF 1.
Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Die Blumen des Bösen im Internet. Schweizer Behörden warnen vor Betrügern. Amnesty ist alarmiert. Hinrichtungen nehmen wieder massiv zu. Ägypten und sein neuer Herrscher. Das Land am Nil steuert auf schwere Zeiten zu mit Al-Sisi, sagt die Korrespondentin. Und das ist nicht Musik in seinen Ohren. Die Musikindustrie wird zum Pleitebusiness. Was der Präsident des Branchenverbands IFPI dagegen tun will, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Bettina Studer. Sie hat die Nachrichten.
Immer mehr Internetbetrüger beschäftigen die Bundesbehörden. Im letzten Jahr gingen 9.200 Verdachtsmeldungen aus der Bevölkerung ein bei der Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität COBIC. Das sind 12% mehr als im Vorjahr. Bei einem Viertel der Meldungen ging es laut COBIC um Betrügereien. Unter anderem seien mögliche Opfer mit E-Mails auf Webseiten gelockt worden, um ihnen Zugangsdaten zu Bankkonten zu entlocken. Abgenommen hätten die Meldungen wegen Pornografie mit Kindern. Ein Mindestlohn verdränge Schwächere aus dem Arbeitsmarkt und vernichte Arbeitsplätze. Dieser Ansicht ist das überparteiliche Nein-Komitee im Hinblick auf die Abstimmung vom 18. Mai über die Mindestlohninitiative. Laut dem Komitee sind zum Beispiel die Lebenshaltungskosten in ländlichen Gebieten viel tiefer als in den Städten. Die Initiative des Gewerkschaftsbundes mit dem Titel «Für den Schutz fairer Löhne» verlangt in der Schweiz einen Mindestlohn von 4'000 Franken im Monat und 22 Franken pro Stunde. Parlament und Bundesrat empfehlen, die Initiative abzulehnen. Weltweit sind im vergangenen Jahr mindestens 778 Menschen hingerichtet worden. Laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wurden in Iran mit 370 Hinrichtungen am meisten Todesurteile vollstreckt. Es folgen Irak, Saudi-Arabien und die USA. In der Statistik nicht enthalten sind Zahlen aus China. Dort würden jedes Jahr tausende Menschen hingerichtet, sagt Patrick Walder von Amnesty International Schweiz.
Das ist mehr als alle anderen Länder weltweit zusammen. Gleichzeitig gibt es eben keine offiziellen Angaben dazu. Die Regierung betrachtet das als Staatsgeheimnis. Sie möchte sich nicht in die Karten sehen lassen. Sie möchte auch keine gesellschaftliche Diskussion über dieses Thema eröffnen. Ich denke, es ist ebenfalls auch ein Regime, das die Todesstrafe als Instrument der politischen Repression einsetzt, um die Bevölkerung einzuschüchtern und ruhig zu halten.
Weltweit wenden 22 Länder die Todesstrafe an. Der Internationale Währungsfonds IWF stellt der Ukraine einen Kredit in Milliardenhöhe bereit. Demnach erhält das Land vom Währungsfonds innerhalb der nächsten 2 Jahre bis zu 18 Milliarden Dollar. Durch das Abkommen mit dem IWF werden weitere Hilfsgelder für die Ukraine frei. Dadurch könnte sich die Summe auf bis zu 27 Milliarden Dollar erhöhen. US-Präsident Barack Obama ist im Vatikan angekommen, zu seiner ersten persönlichen Begegnung mit Papst Franziskus. Bei der Privataudienz werden die beiden über soziale Gerechtigkeit, den Kampf gegen die Armut sowie die Krisen in Syrien, der Ukraine und Zentralafrika sprechen, hieß es aus dem Vatikan. Am Nachmittag trifft Obama Italiens Staatspräsident Giorgio Napolitano sowie den neuen Regierungschef Matteo Renzi. In Deutschland behindern Warnstreiks an 7 Flughäfen den Flugverkehr massiv. Am stärksten betroffen ist die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa. Diese hat für heute 600 ihrer 1.800 Flüge annulliert. Mit dem Streik fordert die Gewerkschaft Verdi mehr Lohn. Gestreikt werden soll bis um 14.30 Uhr. Betroffen von den Streichungen sind auch Lufthansa-Flüge von und in die Schweiz. Internetanbieter können dazu verpflichtet werden, Webseiten zu sperren, die Material verbreiten, das urheberrechtlich geschützt ist. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Konkret ging es um den Fall des österreichischen Internetanbieters UPC Telekabel. Ein deutsches Filmstudio wollte UPC Telekabel verpflichten, eine Webseite zu sperren, auf der illegale Filmkopien verbreitet wurden. In Basel hat Bundesrat Ueli Maurer die Uhren- und Schmuckmesse Basel World eröffnet. In Anwesenheit der Messeleitung und lokaler Politprominenz durchtrennte Maurer das symbolische Band. Anschließend besuchte er einige Messestände. Viele der rund 1460 Aussteller aus 40 Ländern machen an der Basel World jeweils über die Hälfte ihres Jahresumsatzes. Das Wetter: heute gibt es wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Westen und Süden gibt es einzelne Schauer. Morgen scheint die Sonne und es wird bis 16 Grad mild.
Rendezvous. Diese Rosinen können Sie in den nächsten 25 Minuten herauspicken. Sanktionen gegen Russland. Schnee von gestern. Für die Schweizer Hersteller von Schneeräumungsmaschinen ein Glück. Auch wenn...
Moralischen Bedenken habe ich schon, ich ärgere mich auch darüber.
Das schlechte Gewissen geschäftet mit. Zankapfel Ukraine. Die Quadratur des Kreises heißt, das Land teilen, aber nicht trennen. Bier, Chips und Fernbedienung. Für Fußballfans gibt's vielleicht bald ein UEFA-Fest mehr. Und raus aus der Opferrolle.
Wir machen zuerst einen Schockschlag, ist gleich, ob der jetzt mit dem Bein ist oder mit der Hand.
Behinderte lernen sich zu wehren. Zuerst aber Abwehrstrategien für Schweizer Internetnutzer. Betrüger im Internet werden immer dreister und immer zahlreicher. Die Kriminalität im Netz war im letzten Jahr so hoch wie noch nie. Christine Wanner mit den gängigsten Delikten und Tipps an die User.
Kobi-Leiter Thomas Walter vom Bundesamt für Polizei erinnert sich an den jüngsten Betrugsversuch,
wo man im Namen des Bundesamtes für Energie Gelder zurückfordern konnte, indem man Kreditkartenangaben machte und natürlich auch noch den Code, den Sicherheitscode mit angeben musste. Wir mussten selber dreimal schauen, um sicher zu sein, dass es eine gefälschte Seite war. Also da waren auch die Verbindungen, die angegebenen Links funktionierten.
Das Werk von Internetbetrügern wird immer besser. Selbst Profis merken nicht auf den ersten Blick, ob es sich um ein betrügerisches Mail, Online-Angebot oder einen Phishing-Versuch handelt, der persönliche Daten ergaunern will, wie etwa die Kreditkartennummer mit Code. Generell gilt, so Kobi-Leiter Walter, was man im richtigen Leben nicht macht, solle man auch im Internet unterlassen. Zugenommen haben Betrugsversuche auf Auktionsplattformen und bei Kleinanzeigen. Laut Kobik gehen die Internetkriminellen oft aus Nord- und Westafrika vor, in korrektem Deutsch und bestens informiert. Waren es vor einigen Jahren etwa betrügerische Angebote von Ferienwohnungen, sind es heute günstige Wohnangebote in Schweizer Städten. Kobik-Leiter Walter:
Zufälligerweise ist dann die Person halt vielleicht gerade im Ausland und man muss halt dann übers Internet zusammen kommunizieren und irgendeinmal muss man dann noch einen Vorschuss leisten, um gewisse Kosten zu decken.
Die Geldströme ließen sich nicht zurückverfolgen. Werden Artikel bestellt, so würden hinter den Webseiten ebenso geschickt Transport- oder Paketverfolgungsfährten gelegt, damit der Betrug möglichst lange unentdeckt bleibt. Von den rund 9'000 Meldungen im letzten Jahr betrafen über 60% solche Betrugs- und Phishing-Versuche. Im Vorjahr waren es noch rund 40%. Somit haben sie die Zahl der Meldungen wegen Pornografie und Kinderpornografie erstmals übertroffen. Diese sind um fast die Hälfte auf rund 1'400 Meldungen zurückgegangen. Für Thomas Walter lässt sich das einerseits mit konsequenter Verfolgung erklären, also mit Sperrlisten und den Ermittlungen, und
auf der anderen Seite verschiebt sich die Täterschaft immer mehr ins Darknet, also ins geheime, geschlossene Internet. Und das führt dazu, dass die Leute auch weniger damit konfrontiert werden.
Kobik-Ermittler haben im letzten Jahr in Chat, Online-Plattformen und auf privaten Tauschbörsen ermittelt. Erstmals auch verdeckt, was zu 168 Anzeigen führte.
Ägypten kehrt zum Pharao zurück, kommentiert eine Zeitung. Denn Abdel Fattah al-Sisi will Präsident werden und tritt dafür als Armeechef zurück. Gestern sagte der starke Mann Ägyptens in einer Rede dem Fernsehpublikum: «Ich stehe das letzte Mal in Militäruniform vor Ihnen.» Al-Sisis Kandidatur war schon lange erwartet worden. Die Frage an die Journalistin in Kairo, Sonja Zekri:
Al-Sisi hat den letzten möglichen Termin wahrgenommen, um seine Kandidatur bekannt zu geben. Warum ziert sich der Mann? Er weiß ja, dass er die Wahl gewinnen wird.
Er weiß, dass er gewählt wird, aber er macht sich keinerlei Illusionen über das Ausmaß und die Dimension der Aufgabe, die auf ihn zukommt. Die Wirtschaft liegt am Boden, leidet unter dem Terror, unter politischer Instabilität, Investoren bleiben weg, der Tourismus ist völlig zum Erliegen gekommen, das Land ist tief, tief gespalten. Das alles sind Dinge, mit denen er sich nun als Präsident auseinandersetzen muss. Und man hat gestern an seiner Rede gemerkt, wo er auch einen fast besorgten Eindruck machte, dass er sich dessen sehr bewusst zu sein scheint.
Er ist aber auch der Mann, der den letzten demokratisch gewählten Präsidenten von der Macht geputscht hat, Mohamed Mursi. Er hat 16.000 Muslimbrüder verhaften lassen. Ist der Mann, der sich gestern betont bescheiden an die Fernsehzuschauer gewandt hat, wieder ein Autokrat?
Er hat ja gestern, hat er sozusagen im Gegensatz zu allen, die ihm autokratische Tendenzen vorwerfen, hat er gestern ja die Vision eines demokratischen Ägyptens beschworen und auch versprochen. Ob er das umsetzt, da hat er in den letzten Monaten eigentlich wenig Anzeichen erkennen lassen. Natürlich fürchten viele, dass er ein neuer Autokrat ist. Natürlich fürchten sie, dass er zwar die Uniform auszieht, aber er ist ja gestern nochmal in Uniform angetreten. Das hat sich ja auch rein optisch hat er ja die Bindung zur Armee aufrechterhalten.
An seinen Händen klebt quasi das Blut schon von 500 Muslimbrüdern, noch bevor er gewählt ist. Ist jetzt dieser Al-Sisi so etwas wie ein Wolf im Schafspelz?
Man muss bei diesen 500 Todesurteilen, die verhängt worden sind, natürlich klar sagen, die werden, davon gehen eigentlich alle aus, die werden nicht vollstreckt werden oder jedenfalls auf keinen Fall in dieser Anzahl. Die meisten sind flüchtig, also die meisten der Verurteilten sind flüchtig, die Urteile können angefochten werden. Also das ist ein Schauprozess, spektakulär, aber es wird jetzt nicht hundertfache Hinrichtungen geben. Also ob er ein Autokrat ist, er hat keine demokratischen Tendenzen zeigen lassen bis jetzt und er müsste seine autokratischen Tendenzen, die er bis jetzt hat durchblicken lassen, nochmal sehr stark revidieren. Und danach sieht es im Moment einfach nicht aus.
Ägypten scheint gespalten, tief gespalten zwischen Anhängern des Militärregimes und den Anhängern der Muslimbrüder. Kann Al-Sisi diese Spaltung überwinden und das Volk versöhnen?
Er hat das ja gestern versucht, er hat seine Rede gehalten, nicht auf Hocharabisch, also in offiziellen Hochsprache, sondern in der ägyptischen Umgangssprache. Das war ja schon ein Versuch, auch mit dem einfachen Mann in Kontakt zu treten, sozusagen auch den Jedermann anzusprechen. Hat auch alle Ägypter angesprochen, aber darunter sind natürlich immer wieder Töne gewesen, die doch darauf abzielen, dass er sagt, wir sind in einem Kampf gegen den Terror, wir werden unterminiert, es gibt eine Verschwörung gegen Ägypten, wo man natürlich genau weiß, das ist die Rhetorik, die ganz große Gruppen der Bevölkerung, nämlich die Anhänger von Präsident Mursi, der Muslimbrüder oder auch nur diejenigen, die mit dem Militär und mit Sisi einverstanden sind. Und diese Art von Rhetorik, die in den letzten Wochen und Monaten so viele Menschen provoziert hat, trägt überhaupt nicht dazu bei, das Land zu vereinen.
Schwere Zeiten für Ägypten, das war Sonja Zekri, sie ist Korrespondentin in Kairo für den Tagesanzeiger und für die Süddeutsche Zeitung. Keine Wirtschaftssanktionen gegen Russland, sagt also der Bundesrat. Dem Schweizer Fahrzeughersteller Bucher dürfte da ein Stein vom Herzen gefallen sein. Denn Bucher hat sich einen lukrativen Großauftrag geangelt für Schneepflüge für Russland. Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi.
Moskau vor einem Jahr. Innerhalb weniger Tage fallen fast 70 Zentimeter Schnee. Das Thermometer sinkt auf minus 20 Grad. Das ist selbst für russische Verhältnisse außerordentlich. Die Winter in Moskau sind auch sonst oftmals hart. Das weiß man auch beim Zürcher Unterländer Fahrzeughersteller Bucher. Das Unternehmen kann, so meldet es heute, 275 Schneepflüge nach Moskau liefern. Dazu 160 Salzstreuer für den Winterdienst und 600 Straßenreinigungsfahrzeuge im Gesamtwert von 53 Millionen Franken. Sehr zur Freude von Bucher-Konzernchef Philipp Mosimann.
Das ist ein sehr großer Auftrag für Bucher Municipal. Russland ist für uns ein Wachstumsmarkt, weil die Städte in Russland verfügen über sehr alte Fahrzeugflotten, die erneuert werden müssen. Und die Metropole Moskau hat hier jetzt natürlich ein ganzes Mehrjahresprogramm aufgelegt, in dem sie ihre Flotte erneuern wollen.
Bucher als europäischer Marktführer für Straßenkehrfahrzeuge ist mit Moskau schon länger im Geschäft. Doch heute stellt sich die Frage, darf man überhaupt noch nach Moskau liefern, nachdem Russland die Krim annektiert hat und währenddem die internationale Gemeinschaft über härtere Sanktionen diskutiert? Hat Bucher-Chef Mosiman da keine Bedenken?
Moralische Bedenken habe ich schon. Ich ärgere mich auch darüber. Aber sehen Sie, ich habe die gleichen moralischen Bedenken, wenn ich die Amerikaner anschaue und NSA betrachte. Also es ist nicht so, dass wir von Europa immer nur mit dem Finger auf einzelne Länder zeigen sollten, sondern ich denke, jedes Land sollte zuerst vor seiner eigenen Türe kehren.
Und zudem sichere der Moskauer Auftrag Arbeitsplätze, sowohl in der Schweiz, wo Bucher knapp 1000 Angestellte hat, als auch in anderen Ländern, wie etwa in Lettland oder auch in Russland selber, wo Teile des Auftrags abgewickelt werden.
Auf der anderen Seite ist es für uns ganz wichtig, uns an die internationalen Regeln zu halten. Und wenn die Sanktionen ergriffen werden, dann halten wir uns auch daran.
Doch solange keine Handelssanktionen beschlossen sind, bleibt Russland eine große Wachstumshoffnung für Bucher und für viele andere Unternehmen, wie etwa für die Thurgauer Stadler Rail, die derzeit gar an einem 400-Millionen-Auftrag arbeitet. 24 Doppelstock-S-Bahn-Züge, die dereinst das Stadtzentrum von Moskau mit den drei Flughäfen verbinden sollen.
Klaus Bonanomi. Und im Land, um das Russland und der Westen streiten, in der Ukraine, ist die politische Lage derweil weiterhin angespannt. Die Regierung in Kiew steht in der Kritik. Im Osten und Süden des Landes gibt es Bewegungen, die sich von der Ukraine abspalten wollen. Um dies zu verhindern, sprechen immer häufiger Meinungsführer der Ukraine über eine Föderalisierung des Landes. Jede Region soll so viel Macht wie möglich bekommen, ohne sich ganz abzukoppeln. Was würde dieser Föderalismus für das Land bedeuten? Brigitte Zink berichtet.
Soll die Ukraine ein Bundesstaat oder ein Zentralstaat sein? Vor dieser Frage stand das Land schon einmal 1991 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Kiew entschied sich damals für einen Einheitsstaat. Die Ukraine wurde zwar in 24 Gebiete und die autonome Republik Krim aufgeteilt. Doch Kiew blieb die alleinige Machtzentrale, bis heute noch. In Sachen Steuern, Finanzen, Wirtschaft, Justiz und Sprachenpolitik entschieden also Regierung und Parlament in Kiew. Und dies habe sich in den letzten 20 Jahren nicht bewährt, sagt Mykola Ryabchuk, Leiter des Unabhängigen Instituts für soziale und politische Studien in Kiew.
A huge decentralization of the country is needed, absolutely, definitely, because country cannot be centralized like it was in the Soviet Union.
Die Ukraine muss dringend zentralisiert werden, und zwar endgültig. So zentralistisch wie zu Sowjetzeiten geht das nicht weiter. Noch heute fließt das ganze Geld aus den Regionen ins zentrale Staatsbudget und wird dann willkürlich an die Regionen verteilt. Alle Regionen glauben, dass sie selber mehr in den Finanzausgleichstopf zahlen, als sie dann erhalten, sagt Ryabchuk. Mehr Autonomie und Transparenz in der Finanzpolitik, das ist das eine. Das andere, auch in der Sprachenfrage hat jede Zentralregierung bis jetzt völlig willkürlich gehandelt. So hat der erfolglose Präsident Viktor Juschtschenko 2004 Ukrainisch zur einzigen Amtssprache erklärt, ohne Rücksicht auf die russischsprachige Mehrheit im Osten. Sein Nachfolger Viktor Janukowitsch hat das Gesetz wieder rückgängig gemacht. Und die jetzige Übergangsregierung? Sie wollte Russisch als Amtssprache erneut verbieten, was die Proteste gegen Kiew im Osten endgültig eskalieren ließ. Mykola Ryabchuk glaubt, mehr Autonomie, mehr Mitsprache der Regionen könnten das Sprachenproblem zwar entschärfen, aber er warnt vor einer allzu weitgehenden Föderalisierung.
It should not necessarily be called federalization, because something federalization is very expensive business, by the way.
Zum einen ist eine totale Föderalisierung ein Aufteilen des Landes in Regionen mit eigenen Parlamenten und Verwaltungsstrukturen eine teure Angelegenheit und liegt jetzt in der Krise nicht drin. Zum anderen ist es eine kontroverse Idee, vor der sich viele Leute fürchten. Sie glauben, damit werde der Separatismus nur noch angeheizt. Nicht ganz zu Unrecht. Wenn heute in der Süd- und zum Teil auch in der Ostukraine von Föderalismus die Rede ist, meinen viele damit Autonomie und späteren Anschluss an Russland. Deshalb reagierte Kiew auf solch föderale Vorschläge zuerst ablehnend. Und wohl nur auf Druck der EU und Deutschlands hat dann Übergangspremier Arseniy Jazenjuk in einer vielbeachteten Rede auf Russisch dem Osten Zugeständnisse gemacht und versprochen, Russisch solle als Regionalsprache in den Ostregionen erhalten bleiben und aus Rücksicht auf die Wirtschaft im Osten soll vorerst der wirtschaftliche Teil des Assoziierungsabkommens mit der EU nicht unterzeichnet werden. Solche Signale werden in der Ostukraine gern gehört, denn in Charkow, Dnipropetrovsk und anderen ostukrainischen Städten wollen die meisten Machtträger und Oligarchen keine Spaltung und keinen Anschluss an Russland. Sie werden bei der Verfassungsreform und bei der Frage, ob auch die Kontrolle über Polizei und Justiz den Regionen übergeben werden soll, eine Schlüsselrolle spielen. Damit wollen sie verhindern, dass sie für ihre Machenschaften belangt werden können.
Behinderte Menschen werden immer wieder Opfer von Gewalt. Nicht nur von sexueller Gewalt, zum Beispiel in einem Heim, wie der Gerichtsfall letzte Woche zeigte. Auch wer im Rollstuhl sitzt, kann Opfer werden von körperlicher Gewalt. Das muss nicht sein, sagten sich die Verantwortlichen im Sonderschulheim Aarhus in Gümligen. Auch körperlich behinderte Menschen können sich wehren. Als eines der wenigen Heime bieten sie Selbstverteidigungskurse an. Brigitte Mader hat einen besucht.
Ohne Krücken kann Rinor nicht gehen. Für den Selbstverteidigungskurs hat der 16-Jährige sie zur Seite gelegt. Rinor boxt gegen die Kursleiterin. Er hat gelernt zuzuschlagen, aber nicht nur das.
Das sind Gurgeli, Packen und Hingerstoßen. Oder da Brust haben und dann den Daumen verkrümmen. Oder die Hand haben und dann rausdrehen. Und ja, hoffentlich lernen wir noch mehr Sachen.
Und er nicht machtlos ist, wenn ihn jemand bedroht. Karin Grunder zeigt den 8 Jugendlichen, wie man einen Angriff abwehren kann. Gut. Zuerst Arme lockern, dehnen, dann geht's zur Sache.
Wir machen zuerst einen Schockschlag, ist gleich, ob der jetzt mit dem Bein ist oder mit der Hand. Durch das ist der Angreifer abgelenkt und dann hat man eine grössere Wahrscheinlichkeit, dass man dann den Griff abwenden kann. Genau. Wir hören schon am Ton an, wie viel Kraft es da kommt. Sehr gut. Und das mit deiner Hand. Super, super.
Suada gefällt der Kurs. Die 17-Jährige ist im Rollstuhl und sie kann nur einen Arm einsetzen.
Am Anfang habe ich gedacht, ja, wie wollte ich das? Und jetzt habe ich auch, dass man im Rollstuhl das machen kann. Bei meinem Arm, den ich brauche, habe ich jetzt immer noch Kraft. Weil ich mit der ganzen Kraft habe, die ich habe.
All die Verteidigungsgriffe im Repertoire zu haben, ist das eine. Noch wichtiger ist für Kursleiterin Karin Grunder,
dass sie trotz ihrer körperlichen Einschränkung, dass sie sagen können, ich kann herstehen, ich kann etwas. Es kann mir, wenn jemand kommt und mich da blöd anmacht, kann ich mich verbal wehren oder eben im Ernstfall kann ich auch mal einen Schlag ansetzen und ich kann mich wehren, bin nicht, dass sie aus dieser Opferrolle rauskommen.
Selbstbewusstsein durch Selbstverteidigung. Dafür trainieren Suada, Rino und die anderen 6 jungen Behinderten. Alle haben eine körperliche, teilweise auch noch eine leichte geistige Beeinträchtigung. 2 sind im Rollstuhl. Sie üben konzentriert, aufmerksam, jeden Griff, jeden Abwehrschlag. Einmal pro Woche und das seit knapp einem Jahr. Es bringt ihnen viel, sagen alle.
Am Anfang war es schon schwierig, weil man hat ja Schnelligkeit müssen trainieren, nicht mehr reagiert.
Wenn ich rausgehe, bin ich sicherer auf der Straße.
Dass man mal schauen kann, wie viel man Energie überhaupt hat. Und Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und Mut.
Mut, um Stopp sagen zu können und auch handgreiflich zu werden. Das wolle man den 16- bis 18-jährigen Jugendlichen mitgeben. Den Anstoß zum Kurs habe ein Übergriff auf eine ehemalige Aarhus-Schülerin gegeben, sagt Heimleiterin Christa Marti.
Sie war so erschrocken, dass überhaupt ihr das passiert, und hat ihr so Angst gemacht, sie wagte nachher nicht mehr allein rauszugehen. Und das war eigentlich der Anlass, dass wir uns überlegt haben, das stimmt, wir sind sich so nicht gewöhnt, sich zu wehren, da wollen wir etwas unternehmen.
Eine kritische Situation hat noch niemand erlebt. Zum Glück nicht, sagt Suada. Sie ist aber überzeugt.
Wenn es mal nötig ist, könnte ich es anwenden. Ich würde jetzt den mit dem Klemmen machen.
Denn kneifen, sagt die 17-Jährige, das könne sie.
Fußballfans kennen den Rhythmus. Jedes zweite Jahr gibt es eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft. Und nun kommt ein dritter Wettbewerb dazu. Neu gibt es in allen ungeraden Jahren die sogenannte Nationenliga. Diese große Neuerung hat der Europäische Fußballverband UEFA heute beschlossen. Ueli Reist.
Von Revolution ist die Rede, wenn es um den neuesten UEFA-Beschluss geht, und die Einigkeit scheint groß zu sein. Alle UEFA-Mitgliedsländer haben in Kasachstan die neue Nationenliga gut geheißen. Ab 2019 soll die Nationenliga die bisher üblichen Freundschafts- oder Testspiele ersetzen. Die 54 europäischen Nationalmannschaften werden in vier Stärkeklassen mit Untergruppen aufgeteilt und sollen um den Aufstieg in eine höhere Klasse oder den Sieg in der Nationenliga spielen. Die UEFA betont, dass sich trotz des neuen Wettbewerbes an der Qualifikation für die Europameisterschaft nichts Wesentliches ändern werde. Einzig vier Mannschaften hätten neu die Gelegenheit, sich über die Nationenliga für die EM zu qualifizieren. Grundsätzlich will die UEFA mit dem neuen Wettbewerb die bisherigen Testspiele attraktiver machen. Konkret heißt das, sie will die Spiele besser vermarkten können. Wenig Freude am neuen Format werden wohl die Präsidenten der grossen Clubs wie Bayern München oder Real Madrid haben. Soll die Nationenliga halbwegs Sinn machen, müssen die Teams in der stärkstmöglichen Form antreten. Das heißt, Spieler, die bis jetzt in Testspielen geschont wurden, werden zu mehr Einsätzen kommen. Die Verletzungsgefahr steigt. Der neue Wettbewerb freut vor allem kleinere, fußballschwächere Nationen. Für sie war es zunehmend schwierig geworden, Gegner für Testspiele zu finden. Und das ist ganz im Sinn von UEFA-Präsident Michel Platini. Er sorgt sich sehr um das Wohl der kleineren europäischen Länder, weil er im Fall einer Kandidatur für den Vorsitz des Weltfußballverbandes FIFA auf deren Stimmen angewiesen ist.
Ueli Reist. Fußball spielen, das wird die Schweizer Nationalmannschaft schon bald auch in Brasilien an der Weltmeisterschaft. Die Ärzte des Nationalteams haben deshalb einen Kurs besucht, in dem es darum geht, wie sie bei Malaria-Verdachtsfällen reagieren müssten. Denn die Schweiz spielt ihr letztes Vorrundenspiel in der Dschungelstadt Manaus. Dort verbreiten Stechmücken Krankheiten wie Malaria und Denguefieber. Im Dschungel des Amazonas schlummert aber auch gleichzeitig das Potenzial, mit diesen Krankheiten fertig zu werden. In Manaus entwickelt die Chemikerin Anna Christina Pinto einen neuartigen Insektenschutz, der Moskitos nicht nur fernhält, sondern tötet. Und dies dank einer natürlichen Substanz aus dem Amazonasgebiet. Ulrich Achermann hat die Forscherin besucht.
Im Konzert der Natur hat Anna Christina Pinto einen Logenplatz. Direkt vor ihrem Büro verschafft sich der Urwald in vielen akustischen Varianten Gehör. Die Chemikerin arbeitet dort, wo in der Großstadt Manaus ein klein wenig Regenwald stehen geblieben ist, am staatlich-brasilianischen Amazonas-Forschungsinstitut. Die Pflanze, mit deren Öl sie ein neues Mückenschutzmittel entwickelt, wächst im Schatten des Blätterdaches auf dem feuchten Boden, fast wie Unkraut.
Ela é conhecida na região como pimenta de macaco. E o óleo em si, eles matam os mosquitos em 15 minutos.
Im Volksmund heißt das Kraut Bambuspfeffer. Interessant an ihm ist der Wirkstoff Deslapiol. Er tötet sowohl die Larven als auch die Mücken, die Malaria und das Denguefieber verbreiten, erklärt die Forscherin. Gründe, ein neues Mückenschutzmittel zu entwickeln, gäbe es viele, sagt Anna Christina.
Para ajudar, né, também as pessoas de Manaus mesmo, onde o pessoal é assolado por mosquitos ainda dentro da cidade.
Mit der Zeit werden die Moskitos resistent gegen die Chemie in den Cremen und Sprays. Hier in Manaus haben wir auch immer noch Fälle von Malaria und Denguefieber. Und zuletzt ist die Natur am Amazonas fast so etwas wie eine Urwaldapotheke, also eine Einladung an die Forschung. Das ist nicht übertrieben. In der Markthalle von Manaus ist Raimundo Caju einer unter vielen, die Naturheilmittel verkaufen. Tinkturen, Kräutersalben oder getrocknete Blätter, die man auflegen oder zu Tee aufbereiten kann.
Grajiru, ne? É uma erva daqui da Amazônia. Leva um corte aí, pode fazer um chá e lavar aqui.
Das hier ist Grajiru, ein Kraut aus der Region, erklärt Raimundo. Es ist stark entzündungshemmend, Schnittwunden heilen damit schnell zu. Die Mittel aus der Urwaldapotheke hält die Natur am richtigen Ort bereit. Im feuchtheißen Tropenklima sind Verletzungen viel schneller infiziert. Es sind die Indianer, die wissen, was am besten wirkt, und auf ihre Kenntnisse hat sich für ihr neues Mückenschutzmittel auch die Chemikerin Ana Cristina Pinto verlassen.
Geralmente funciona. Então, baseado nesses fatos, é que a gente começa um estudo para verificar.
Beim Bambuspfeffer hat sich wissenschaftlich bestätigt, was ihm die Menschen im Urwald an Eigenschaften zuschreiben, sagt Ana Cristina. Zu kaufen ist ihr Mückenschutzmittel noch nicht. Bis es in die Läden kommt, dürfte noch einige Zeit vergehen. Noch muss die Haltbarkeit des Produktes erforscht werden und allenfalls mit welchen Zusatzkomponenten seine Wirkungsdauer zu verlängern ist. Ein brasilianischer Kosmetikriese signalisiert kommerzielles Interesse und hat Ana Cristinas Forschung prämiert. Jetzt, da sie über umgerechnet 15.000 Franken Preisgeld verfüge, werde sie wohl schneller am Ziel sein, freut sich die Chemikerin.
Und damit ist es eins, gleichzeitig auch Zeit fürs Tagesgespräch über die Musikbranche, in der Internetnutzer neu den Takt angeben. Davor aber noch im zügigen Rhythmus die Schlagzeilen. Bitte, Bettina Studer.
9.200 Verdachtsmeldungen aus der Bevölkerung sind 2013 bei der KOBIG eingegangen, bei der Koordinationsstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität. Bei einem Viertel der Meldungen ging es um Betrügereien mit dem Ziel, an Zugangsdaten zu Bankkonten zu gelangen. Nein zur Initiative «Für den Schutz fairer Löhne», das empfiehlt ein überparteiliches Komitee. Die sogenannte Mindestlohninitiative, über die am 18. Mai abgestimmt wird, verdränge Schwächere aus dem Arbeitsmarkt und vernichte Arbeitsplätze, so die Begründung. Weltweit sind im vergangenen Jahr mindestens 778 Menschen hingerichtet worden, die meisten in Iran, gefolgt von Irak, Saudi-Arabien und den USA. Das meldet die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Nicht enthalten sind in der Statistik Zahlen aus China.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.